Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. An einem Montag, da bringen einen ja oft die Erinnerungen an die schönen Erlebnisse vom Wochenende durch den Tag. Treffen mit Freunden, vielleicht Theater oder natürlich ausgelassenes Feiern im Club. Letzteres geht im Augenblick nicht. Darüber sind viele traurig und unglücklich. Richtig betroffen ist mein Gast, Pamela Schobes. Sie betreibt den Club Gretchen und ist Vorsitzende der Berliner Clubkommission. Über die aktuelle Situation und natürlich über Party- und Clubkultur wollen wir heute reden. Hallo Frau Schobes.
Guten Morgen.
Woran halten Sie sich jetzt an einem Montag fest?
Also Montagmorgen ist ohnehin nicht so mein Tag. Das hat sich auch durch die Pandemie nicht weiter verändert. Ja, also es ist wirklich eine total schwierige Situation. Es ist im Augenblick auch tatsächlich echt schwierig, nicht wütend zu sein. Also wir hatten als Clubbetreibende von Anfang an extrem großes Verständnis für die Situation der Pandemie, wie Ansteckungen passieren. Es ist jetzt etwas schwieriger, weil wir eigentlich ja eine Lösung hätten, nämlich die Impfung. Und in Anbetracht der Tatsache, dass es eben immer noch so viele Leute gibt, die keinen Impfschutz haben und wir deshalb immer noch vorsichtig sein müssen und wir deshalb immer noch die Krankenhäuser im Blick haben müssen, die eben leider auch voll sind. Aber das ist das, was ich meine. Es ist halt sehr schwierig, nicht wütend zu sein. Es ist sehr schwierig, nicht fassungslos zu sein. Es ist sehr schwierig, nicht frustriert zu sein.
Lassen Sie uns doch noch mal kurz eintauchen in eine ganz normale Clubnacht. Vielleicht ist bei der einen oder dem anderen, auch unabhängig von Corona, ein Clubbesuch schon ein bisschen länger her oder vielleicht gab es ihn auch gar nie. Was erwartet mich normalerweise als Besucher des Gretchens? Was zeichnet die Atmosphäre Ihres Clubs aus?
Also wir haben ein sehr qualitativ hochwertiges Programm, was sehr, sehr facettenreich ist musikalisch. Das heißt, musikalisch und von der Energie ist es quasi auch immer anders. Also wir machen Konzerte und Clubnächte, ganz viele unterschiedliche Musikstile von Jazz über Funk, Soul, Hip-Hop, Drum and Bass, Bass, avantgardistische Sachen, Singer-Songwriter-Konzerte. Das heißt, zum einen haben wir eigentlich jede Nacht ein anderes Publikum, was aber immer also sozusagen vereint ist durch die Liebe der Musik, aber in der Regel extrem heterogen ist. Und ich glaube, das Besondere bei uns ist, wir haben ein relativ kleines Team, die sehr, sehr lange alle auch schon mit uns arbeiten, total hinter uns stehen. Und das ist so eine, also ist so das Feedback, was wir auch immer bekommen von den Gästen, egal jetzt ob von Stammgästen, als auch von neuen Leuten, dass es so eine familiäre Atmosphäre hat.
Und besonders sind ja auch die Räumlichkeiten, ne? Das ist ein altes Kasernengelände, ein richtig altes Kasernengelände, muss man dazu sagen. Ihr Club befindet sich nämlich in den ehemaligen Stallungen, deshalb muss ich mir sogar aufschreiben, des preußischen 1. Garde-Dragoner-Regiments von 1854.
Ja, das ist tatsächlich super spannend. Also Clubs sind ja ganz, ganz oft in interessanten Räumen. Also wir eignen uns die Räume ja dann auch an. Und das ist ja für die meisten von uns viel schöner, in irgendwelchen alten, ursprünglich anders genutzten Räumen zu sein und da so eine gewisse Patina auch mitzunehmen und dann die Clubatmosphäre da drin zu schaffen. Bei uns ist es insofern interessant, weil es von außen einfach wirklich nicht schön aussieht und man auch überhaupt nicht erwartet, dass die Innenräume so kathedralisch sind. Also es ist ein Kreuzgewölbe, ein Backsteingebäude mit Säulen, gusseiserne Säulen mit Ornamenten dran. Und das ist insbesondere bei so bestimmten Konzerten total spannend zu sehen, wenn Leute das erste Mal reinkommen, dann draußen so die Straße hoch und runter laufen, sieht man ganz genau, dass sie sich nicht ganz sicher sind, ob sie da jetzt wirklich reingehen sollen, weil es halt einfach nicht so schön aussieht. Und wenn man dann, ich stehe dann manchmal an einer bestimmten Ecke, und gucke mir das Gesicht der Leute an, wenn die dann zum ersten Mal um die Ecke gehen drin und das Gewölbe sehen, wie dann die Augen aufgehen. Das ist ein total schöner Moment.
Und mit dem Licht wahrscheinlich noch dazu hat das dann nochmal, entfaltet das eine besondere Wirkung. Na gut, dann machen wir jetzt mal diesen harten Cut und gucken auf die aktuelle Lage. Seit dem 28. Dezember gilt ja wieder ein Tanzverbot in Berlin. Was findet da gerade noch statt bei Ihnen?
Ja, tatsächlich leider im Augenblick wirklich gar nichts. Wir werden, je nachdem wie lange dieses Tanzverbot noch anhält, werden wir zu unseren anderen Dingen zurückfinden, die wir in den letzten 2 Jahren etabliert haben. Also wir haben im März 2020 gab es ja den ersten Lockdown und wir haben im April schon angefangen, auf unserem zweiten Floor, der relativ klein ist und so eine cozy Atmosphäre hat, könnte man sagen, da haben wir angefangen, zusammen mit Bertha Berlin kleine Live-Konzerte aufzuzeichnen, eher so als Showreel für die Bands auch, die wir aber dann auch über Facebook und andere Kanäle veröffentlicht haben, sodass die Menschen halt Kultur haben erleben können. Wir haben natürlich auch gestreamt. Jetzt müssen wir mal sehen, wie lange das noch dauert. Ich fürchte ja, es dauert noch einen kleinen Augenblick. Da werden wir sicherhin zurückkommen. Ansonsten nutzen wir die Zeit gerade mal wieder, um aufzuräumen, umzuräumen, Kabel neu zu verlegen, Lichtsachen auszuprobieren, solche Dinge.
Ich habe ja schon gesagt, Sie sind Vorsitzende der Clubkommission. Das ist ein Verband, in dem sich die Berliner Clubbetreiberinnen und Betreiber organisieren. Wie viele versuchen denn, den Betrieb aufrechtzuerhalten? Also man kann ja eben zum Beispiel Konzerte veranstalten oder auch, glaube ich, der Barbetrieb, der ist auch in Ordnung.
Also das ist so ein bisschen schwierig. Also das eigentliche Club-Erlebnis bei uns in den Clubs, auch egal ob jetzt Clubnächte oder eben auch Konzerte, basiert ja auf, man steht in der Regel, man bewegt sich und man tanzt. Also wir tanzen ja auch zu unseren Konzerten. Also wir machen ja zum Beispiel auch relativ viele Jazz-Sachen, aber auch da steht man gewöhnlicherweise und bewegt sich. Und es geht ja auch darum, dass Menschen sich kennenlernen. Das heißt, wir haben alle ein gewisses Grundproblem mit der Bestuhlung von Dingen. Also ein Barbetrieb, einfach nur einen Barbetrieb in einem Club zu machen, ist wirtschaftlich wirklich gar nicht tragbar und auch sinnfrei auf einer gewissen Art und Weise. Das war eigentlich auch gar nicht so die Intention. Die Intention dahinter ist eben, dass wir zum Beispiel die Möglichkeit haben, Lesungen zu machen oder auch bestuhlte Konzerte. Und das ist jetzt wieder quasi jedem Betreibenden selber überlassen. Es gibt Läden, wo das funktioniert und wo das passt. Und es gibt andere Läden, wo das eben nicht funktioniert und eben nicht passt. Auf der anderen Seite ist es aber wirklich so, dass ich persönlich relativ froh darüber bin, dass wir nicht einfach eine Regel haben, wo steht, die Clubs sind geschlossen, sondern dass wir immerhin die Möglichkeiten haben, solche kleinen Dinge zwischendurch mal zu machen, um unsere Communities anzusprechen, auch wenn es nicht für jeden das Passende ist.
Lässt sich denn die Maßnahme überhaupt für Sie nachvollziehen? Sie haben gerade schon von der Wut auf die Nicht-Geimpften gesprochen. Können Sie dieses Tanzverbot als solches nachvollziehen?
Das ist irgendwie eine schwierige Frage. Ja, ich kann das nachvollziehen. Auf der einen Seite, die Krankenhäuser sind voll und wir haben nach wie vor das Problem, dass andere wichtige Operationen, Krebsoperationen und ähnliche Dinge verschoben werden. Und für mich ist es total klar, dass man darauf Rücksicht nimmt und sozusagen alles tut, damit es nicht noch zu mehr Ansteckungen kommt. Jetzt ist es aber so, dass wir als Clubkommission im letzten Jahr im Sommer ein Pilotprojekt gemacht haben, zusammen mit WissenschaftlerInnen von der Charité, mit dem Labor Think Health und auch mit der Kulturverwaltung, wo wir bewiesen haben, dass man sichere Kohorten, so nennt man das, schaffen kann im Club durch PCR-Tests. Also wenn wir alle Leute vorher PCR testen, dann kann man im Club auch sicher feiern und dann kommt es eben nicht zur Ansteckung.
Wobei PCR-Tests sind ja nun auch gerade sehr knapp und gerade in Berlin werden jetzt ja zum Beispiel Leute, die keine Symptome haben, nicht mehr PCR getestet.
Ja, das ist halt das Problem auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist für mich nach wie vor so ein bisschen unklar, sprechen wir hier von den staatlichen Laboren, die keine Kapazitäten mehr haben, weil sich sehr, sehr viele Menschen testen lassen müssen, oder sind da auch die privaten Labore mit involviert? Da gibt es interessanterweise unterschiedliche Stimmen. Und deswegen ist es für uns auch nachvollziehbar, dass es jetzt im Augenblick nicht geht. Uns wäre es aber nur wichtig, dass wir waren die Ersten, die geschlossen wurden und wir sind immer die Letzten, die aufmachen dürfen. Und wir hatten ein paar wenige Wochen letztes Jahr im Herbst, wo wir einfach geöffnet waren und dann war es schon wieder vorbei. Und wir möchten dieses Mal, wenn sich die Situation verbessert, wenn die Krankenhäuser nicht mehr überfüllt sind, wenn man da zu einer ansatzweise Normalität zurückkommt, die PCR-Kapazitäten wieder da sind, dann möchten wir dieses Verfahren auch nutzen, wenn es keine andere Möglichkeit gibt.
Nun gibt es vielleicht aber auch Menschen, die sagen, es gibt ja nun mal auch Wichtigeres, als gerade feiern zu gehen. Was erwidern Sie denen?
Ja, das ist so ein klassisches Argument in der Regel von Menschen, die mit Clubkultur gar nicht sozialisiert sind und die nur von draußen drauf gucken. Ich finde, dass jeder Mensch unterschiedliche Bedürfnisse hat und es gibt einfach unglaublich viele Menschen, für die es wahnsinnig wichtig ist, Orte wie Clubs zu haben, in denen sie sich ausprobieren können, wo sie gucken können, wer sind sie eigentlich. Das sind Orte, wo ganz viel Kreativität auch entsteht, wo Menschen zusammenkommen, in der Nacht, die sich am Tag nie kennenlernen würden. Das bereichert aus meiner Sicht die Gesellschaft total und ist auch total wichtig. Und deswegen finde ich es immer ein bisschen schade, weil das ist wirklich ein Argument, was in der Regel von Menschen kommt, die es nicht kennen. Und das finde ich halt sehr bedauerlich.
Wir können das ja auch jetzt mal andersrum aufziehen. Was haben Sie in den Lockdowns beobachtet? Was macht das Fehlen dieser Möglichkeit, rauszugehen, ausgelassen zu sein, eben Leute zu treffen, vielleicht auch ganz andere Menschen zu treffen, so wie Sie das gerade beschrieben haben? Was macht das mit den Menschen, dass die Möglichkeit in den Lockdowns immer wieder nicht besteht oder bestand?
Also es gibt durchaus Communities, wo das tatsächlich auch zu Problemen führt. Zum Beispiel die queere Community, da gibt es sehr, sehr viele Menschen, die in ihrem Daily Business, die tagsüber sich verstellen müssen oder sich verstellen, weil ihnen der Mut fehlt, so zu sein, wie sie sind. Und gerade für solche Menschen ist es halt extrem wichtig, dass es Räume gibt, wo sie sich entfalten können. Und wenn diese Räume wegfallen, dann führt das wirklich zu psychischen Problemen auch. Also die Leute vereinsamen. Es gab in der Vergangenheit auch in unserem Umfeld Menschen, die das nicht geschafft haben. Also es ist hier in unseren Umfeldern zu Selbstmorden gekommen. Man darf das nicht unterschätzen, wie wichtig solche Orte einfach sind. Für ganz viele Menschen sind die Clubs wirklich die Wohnzimmer. Gerade auch in Berlin, wir haben hier ganz, ganz viele Single-Haushalte. Für diese Menschen sind wir auch oft die Familie.
Ja, ich finde das auch bewegend, wenn Sie das so sagen, so ein Safe Space, ne, so zu sein, wie man ist, so ein Schutzraum im Prinzip. Gerade Berlin ist ja nun bekannt für die Vielfalt seiner Clubszene. Wie würden Sie diese Clubszene beschreiben? Gerade jetzt auch Menschen, die das vielleicht eben in Berlin noch nicht erlebt haben, vielleicht einfach nur vage davon gehört haben.
Ich glaube, dass Menschen, die nicht mit Clubs sozialisiert sind, glauben, dass es nur ums Feiern geht, ums Trinken, so sinngemäß, wie man früher gesagt hat, Sex, Drugs, Rock'n'Roll. Und das ist es eben wirklich gar nicht. Also es geht ganz viel um Kunst und Kultur, also ganz viel um Musik. Wir sind ja auch die Bühnen für den Nachwuchs. Also die Leute, die Künstler und Künstlerinnen fallen ja nicht vom Himmel und spielen dann in 20.000er Stadien oder so. Also auch für die Musiker sind wir zum Beispiel wahnsinnig wichtig. Wir sind ja auch Arbeitgeber für sehr, sehr viele Menschen. Und ich finde auch ehrlicherweise, wenn man so den Demokratiegedanken so ein bisschen auch betrachtet, ich finde es total wichtig für die Demokratie, dass es diese Freiräume gibt für Menschen, dass Menschen sich eben ausprobieren können, dass sie auf andere Menschen treffen, mit denen sie im täglichen Leben möglicherweise nichts zu tun haben, weil man irgendwie einen 9-to-5-Job hat und sich immer in dem gleichen Umfeld befindet. Ich finde es total wichtig, dass es Möglichkeiten gibt, wo man eben andere Leute kennenlernen kann, andere Perspektiven auf die Welt sieht und andere Lebensmodelle auch sieht, ausprobieren kann und so.
Und ich habe schon von dieser Strahl- und Anziehungskraft gesprochen, die eben mit dieser Clubszene einhergeht in Berlin. Und Sie haben da, glaube ich, mal eine ganz spannende Studie gemacht. Da heißt es, dass 1,5 Milliarden Euro die Stadt Berlin durch die Clubs an Umsatz einnimmt.
Ja, das sind die sogenannten auch inklusive nachgelagerten Umsätze. Also das sind jetzt nicht die Umsätze, die wir Clubs allein erwirtschaften an der Tür und über die Gastronomie, sondern das sind diese 1,5 Milliarden, das ist eben das, was durch andere Menschen noch in die Kassen Berlins gespült wird, weil eben relativ viele Menschen aus der ganzen Welt nach Berlin kommen, die dann hier eben ein Hotel buchen, einkaufen gehen, Essen kaufen und so weiter und so fort. Klar, wir sind halt auch gerade in Berlin ein richtiger Wirtschaftsfaktor. Das ist auch eins der wichtigen Instrumente und Argumente, aber es ist für uns selber ist das wirklich immer so das Zweitrangige. Also für uns geht es wirklich um die Musik, um die Kultur, um den Safe Space, um das Wohnzimmer, die Heimat und diesen geschützten Raum.
Ist das dann auch das, was einen guten Club ausmacht? Also dieses Wohnzimmergefühl, dass ich das Gefühl habe, ich komme hier irgendwie nach Hause oder hier kann ich sein?
Ich glaube schon. Also und gerade Berlin ist ja, hatten Sie ja auch gerade schon gesagt, sehr besonders, weil wir eben relativ viele Clubs haben. Und jeder einzelne Club hat so seine eigene Agenda und dadurch eben auch so sein eigenes Ich.
Wie ist denn dann so das Miteinander der Clubbetreiber eigentlich? Geht man da auch mal in den Laden von dem einen und dann mal in den Laden von dem anderen? Oder ist das ein Konkurrenzverhältnis?
Ich glaube, es gibt sowohl das eine als auch das andere. Also das, ich denke auch, dass die Clubbetreibenden sind ja auch alle sehr unterschiedlich. Wir sind jetzt hier im Gretchen tatsächlich sehr speziell. Also wir haben ein relativ kleines Team. Und Lars und ich, also mein Partner und ich, wir machen das ja seit Ende 97 zusammen, haben vorher das Icon gemacht, machen jetzt seit 2011 das Gretchen. Wir sind tatsächlich eigentlich auch immer da. Also wir sind tagsüber im Büro und wir sind dann abends in den Clubnächten. Das machen nicht alle Clubbetreibenden so, dass sie dann auch die ganzen Nächte über da sind. Aber natürlich ist man untereinander befreundet und mit anderen versteht man sich vielleicht nicht so. Wir machen unser Ding und das geht weniger um Konkurrenz oder Abgrenzung oder so, sondern es ist, jeder hat so seine Intention und seine Vision. Das vollziehen wir.
Aber das ist ja dann auch krass, tagsüber im Büro sitzen und dann die Nacht durchmachen. Wie halten Sie das aus?
Es macht halt Spaß. Also jetzt kommt natürlich dazu, dass wir, Lars und ich, auf jeden Fall Workaholics sind. Aber wir haben im Grunde unser Hobby und unsere Leidenschaft, unsere Passion zum Beruf gemacht. Wir empfinden das nicht als Arbeiten. Und ich finde, das ist so das größte Gut, was man haben kann, dass man morgens gerne aufsteht und ins Büro geht oder auch nachts einfach gerne lang aufbleibt, weil man sich gerne da aufhält, wo man ist. Also wenn alles Spaß macht, dann geht es halt.
Im Gespräch mit Pamela Schobes in Berlin, da betreibt sie den Club Gretchen. Ursprünglich kommt sie aber nicht aus der Hauptstadt, sondern aus Eschwege in Nordhessen, eine Kleinstadt. Dort ist sie Ende der 70er und in den 80ern groß geworden. Einen coolen Club gab es da wahrscheinlich nicht, oder? Da war dann wahrscheinlich eher so die Großraumdisco auf der grünen Wiese angesagt.
Die gab es auch, zwei davon sogar, wobei nicht Großraumdisco, dafür ist die Stadt zu klein. Aber wir hatten einen sehr, sehr coolen Independent-Laden, der so 15 Kilometer weit weg war, wo wir dann immer hingefahren sind.
Siehst du, da haben mich gleich schon mal meinen Vorurteilen begegnen können, ein bisschen abarbeiten können an der Stelle. Gab es denn in der Familie bei Ihnen schon irgendjemand, der irgendwie in Richtung Kulturveranstaltungen gearbeitet hat, da unterwegs gewesen ist?
Nee, tatsächlich wirklich gar nicht. Meine Familie kommt aus völlig anderen, unterschiedlichen Richtungen. Und ich habe ja auch so nicht angefangen. Das wäre jetzt auch nichts, was mir in den Sinn gekommen wäre. Das ist also damals, als ich Teenager war, da gab es ja auch noch kein Internet. Das heißt, man konnte sich auch gar nicht so den Horizont erweitern. Da war man ja so ein bisschen, naja, in so einer Kleinstadt, noch dazu da, wo wir gelebt haben, da war halt wirklich gar nichts los. Und da hatte man irgendwie nicht so tolle Ideen und so fancy Sachen im Kopf, die man machen könnte. Das ist mir dann erst in Berlin passiert.
Aber es gab, habe ich in der Vorbereitung gelesen, eine coole Oma.
Ja, meine Oma war Geschäftsfrau. Die hatte, sehr ungewöhnlich, insbesondere auch für eine Kleinstadt, auch in dieser Zeit, also nach dem Krieg, hat meine Oma relativ schnell ein Wäschegeschäft aufgemacht für Damenwäsche und also so Unterwäsche und Nachtwäsche und sowas. Und mein Opa wurde dann relativ schnell Hausmann, also eine sehr ungewöhnliche Konstruktion in der damaligen Zeit, dass die Oma, meine Oma, also die Frau, das Geld verdient hat und der Mann der Hausmann war. Und so bin ich groß geworden, mit meiner Oma der Geschäftsfrau und mein Opa, der mit mir dann so von Kaugummiautomat zu Kaugummiautomat gezogen ist, weil ich das als Kind immer sehr mochte. Und der hat dann gekocht und meine Oma hat gearbeitet.
Dieses Wäschegeschäft der Oma, das haben die Menschen in Eschwege ja irgendwie mit einem, sagen wir mal, netten Untertitel beschrieben.
Ja, das war wirklich ganz lustig. Das Wäschegeschäft heißt oder also hieß, meine Mutter hat es weitergeführt und vor zwei Jahren verkauft, hieß eigentlich Korsettgeschäft Annemarie Tietze. Und ich habe nach dem Abitur, als ich dann nach Berlin gezogen bin, auf einer kleinen Abschiedsparty von meinen Freundinnen erfahren, dass man im Volksmund in Eschwege dieses Geschäft immer Titten-Tietze genannt hat. Was ich tatsächlich total lustig finde und ich finde es ehrlicherweise wirklich am witzigsten, dass ich das die ganze Zeit meines Lebens in dieser Stadt nie mitbekommen habe, dass mir das niemals jemand erzählt hat und das auch nie begegnet ist, obwohl alle anderen Leute das wussten.
Wahrscheinlich wurde getuschelt, da kommt die von Tittentietze oder irgendwie sowas.
Das nehme ich auch an. Ja, ich hatte dann auch so ganz viele Situationen im Kopf und habe mich wohl auch gefragt, was da so in den Köpfen der Leute vorgeht, wenn ich da vorbeigelaufen bin.
Sie haben vorhin erzählt, so in Berlin dann so ein bisschen aufgeblüht. Woher kam denn diese Faszination für Berlin? Weil die gab es ja schon vorher, glaube ich, ne?
Ja, ich hatte, ich habe als Kind, ich weiß nicht genau, wie alt ich da war, aber als Kind per Zufall mal Wir Kinder vom Bahnhof Zoo als Film im Fernsehen gesehen, konnte den Film aber nicht zu Ende gucken, weil ich dann von meinen Eltern ins Bett geschickt wurde. Und da mochte ich die Atmosphäre dieser Stadt. Also ich habe tatsächlich mit Drogen wirklich gar nichts am Hut, aber ich mochte aus diesem Film heraus diese Atmosphäre. Habe dann von meinen Eltern das Buch geschenkt bekommen, habe das Buch gelesen und habe dann gesagt, ich muss immer mal nach Berlin. Und dann habe ich meinen Vater mal begleitet auf einer Geschäftsreise nach Berlin. Da war ich 14 und bin dann, weil mein Vater arbeiten musste, alleine mit 14 durch Berlin getingelt. Da gab es noch die Mauer. Diese Freiheit, dieses auch so ein bisschen Anonyme in Berlin, das fand ich irgendwie immer total spannend und fand ich mit 14 eben auch total spannend. Dann habe ich zwischendurch vergessen, dass ich nach Berlin wollte und hatte eigentlich einen Ausbildungsplatz zur Bankkauffrau in Kassel, was so 50 Kilometer von uns weg ist, und habe dann aber kurz vorm Abitur meinen damaligen Freund kennengelernt, der aus Berlin kam, und dann fiel mir wieder ein, Mensch, du wolltest doch immer nach Berlin, was willst du denn da jetzt in Kassel? Und dann bin ich nach Berlin gezogen.
Warum denn dann eigentlich Bankkauffrau? Hat da irgendjemand gesagt bei Ihnen in der Familie, Kind, lern erstmal was Vernünftiges, oder wie kam das?
Ja, das auf jeden Fall auch, und ich wollte tatsächlich auch selber nicht studieren direkt nach dem Abitur. Also ich bin immer gerne zur Schule gegangen und ich war auch ganz gut in der Schule. Aber ich hatte tatsächlich auch keine Idee, was ich hätte machen sollen. Und dann haben tatsächlich meine Eltern und meine Großeltern gesagt, mach was Vernünftiges, geh zur Bank. Und da mir ist schlichtweg einfach auch nichts Besseres eingefallen. Ich wollte kein Au-pair machen. Das haben halt auch so ein paar Leute bei mir aus der Klasse gemacht. Ich hätte nicht gewusst, was ich studieren sollte. Und dann habe ich halt gedacht, so, naja, irgendwas muss ich ja tun, dann mache ich eben das.
Das ist natürlich aber trotzdem dann auch, sagen wir mal, ohne jetzt einer Bankkauffrau oder einem Bankkaufmann zu nahe treten zu wollen, aber natürlich eine ganz andere Welt, eine speziellere Welt, eine vielleicht natürlich viel strengere Welt als die Welt, in der Sie heute arbeiten. Wie sind Sie da klargekommen?
Also an sich war es nicht meins, und die ersten 3 Monate waren wirklich auch eine Katastrophe in dieser Bank. Und vor allen Dingen war es eben auch so, dass meine Eltern und auch meine Oma mir damals gesagt hat, wenn ich jetzt diese Ausbildung mache, da hätte ich mich zu benehmen, ich müsste mich unterordnen, ich dürfte nicht mehr so frech sein wie in der Schule, und ich vor allen Dingen dürfte ich nicht so viele Widerworte geben. Ich müsste halt, da gäbe es halt Hierarchien, und da hätte ich dann einen Chef oder eine Chefin, und ich hätte zu tun und zu lassen, was man mir sagt. So, und das habe ich dann natürlich auch angenommen, habe mich auch von Anfang an nicht wohlgefühlt mit den Menschen da. Nicht, dass sie irgendwie doof waren, aber irgendwie hatte ich schon auch das Gefühl, ich passe da nicht so rein, obwohl ich das gar nicht so begründen konnte, woher das kam. Und auch durch diese Unsicherheit habe ich mich dann tatsächlich natürlich auch untergeordnet, und das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich hatte ganz schlechte Beurteilungen am Anfang, und es hat mir auch gar keinen Spaß gemacht. Auch alleine die Klamotten, die ich dann anziehen musste. Das war dann, ich hatte immer das Gefühl, ich bin so unsichtbar mit so komischen Buntfalten-Jeans und so Blusen, also so Sachen, die habe ich halt vorher gar nicht angezogen. Meine Oma ist mit mir extra einkaufen gegangen, damit ich überhaupt was zum Anziehen hatte für diese Ausbildung. Und dann habe ich immer versucht, dieses Komische irgendwie so ein bisschen auszubrechen, und hatte so einen Spinnenring zum Beispiel oder hatte so Schuhe mit so einer leichten Plateausohle, und das wurde mir dann auch zum Vorwurf gemacht in der Ausbildung. Deswegen hatte ich dann auch unter anderem schlechte Beurteilungen, und dann habe ich nach 3 Monaten festgestellt, es ist nicht das Richtige für mich, wollte eigentlich abbrechen und mir einen Job suchen, habe aber keinen gefunden und habe dann gedacht, ich mache das jetzt einfach weiter. Ich war über die Probezeit, man kann mich nicht mehr so einfach rauswerfen. Aber was ich nicht mehr mache, ich werde mich nicht mehr so unterordnen, weil das irgendwie nicht gut ist für mich. Und das ist der größte Benefit dieser Ausbildung. Natürlich neben den ganzen kaufmännischen Sachen, die ich gelernt habe, die jetzt für den Club natürlich unfassbar praktisch sind. Aber meine größte Lehre ist wirklich, dass es nicht gut ist, wenn man sich ununterbrochen anpasst. Mir geht es einfach besser, wenn ich sage, was ich denke. Und ich finde das ehrlicherweise auch fairer allen anderen gegenüber.
Und in der Bank konnte man auch damit dann leben, dass Sie gesagt haben, was Sie denken?
Ja, ich habe tatsächlich nach diesem Entschluss, nachdem ich dann so ein bisschen mehr ich selbst war und nicht mehr irgendwie so eine merkwürdig angezogene, schweigende Puppe, könnte man sagen, lief das plötzlich. Also mir hat es angefangen, Spaß zu machen. Insbesondere Kreditgeschäft mochte ich total gerne. Und plötzlich habe ich lauter gute Beurteilungen bekommen. Also war ganz interessant. Und das ist, wie gesagt, so das größte Learning aus dieser Ausbildung.
Sie hören, es hupt im Hintergrund, weil Pamela Schobes, die sitzt bei sich im Club in Berlin, im Gretchen, den leitet sie zusammen mit ihrem Partner. Vorher ist sie aber mal eine kurze Zeit zumindest Bankkauffrau gewesen. Wie ging es denn dann von der Bank in das Nachtleben?
Also ich habe, obwohl das mit der Ausbildung dann ganz gut lief, war das für mich auf jeden Fall klar, dass ich da nicht bleiben werde. Und ich hatte dann auch mein Interesse für Kommunikationswissenschaften und Filmwissenschaften entdeckt, weil ich zur damaligen Zeit mit einem Schauspieler auch zusammengelebt habe und relativ viel am Theater war. Das heißt, ich habe dann angefangen zu studieren und parallel noch so ein bisschen in der Bank gearbeitet und habe dann eben meinen damaligen und jetzigen Partner Lars kennengelernt im Icon. Der Club hatte gerade regulär aufgemacht und da war ich, habe eine Freundin begleitet. Mich hat das eigentlich überhaupt nicht interessiert, also die Musik nicht und auch der Laden nicht. Ich bin damals zu völlig anderen Musikstilen weggegangen.
Ach, der Laden, den fanden Sie richtig blöd, ja?
Ja, er hat mich nicht interessiert. Als ich dann da war, fand ich den Laden ganz gut, die Musik aber nicht an dem Abend, zugegebenermaßen. Aber da haben wir uns kennengelernt und Lars war damals auf der Suche nach einem Partner, der ihn mit unterstützt oder einer Partnerin und habe dann etwas lapidar gesagt, pass auf, wenn du jemanden brauchst, der Geld mitbringt, da bin ich auf jeden Fall die Falsche, weil Geld habe ich keins. Aber wenn es nur darum geht, dass du jemanden brauchst, der dir irgendwie hilft, da so ein bisschen irgendwas organisiert, das kann ich schon machen. Also die Zeit habe ich auf jeden Fall. Und so bin ich dann da reingerutscht.
Nun ist es ja auch so, das Icon, das war weit über die Grenzen von Berlin bekannt. Eine Institution, kann man sagen, musste dann aber 2012 geschlossen werden. Der Mietvertrag ist nicht verlängert worden. Warum?
Ja, warum dann am Ende der Mietvertrag dann doch nicht verlängert wurde, das kann ich ehrlicherweise nicht wirklich beantworten. Das wissen wir nicht. Wir haben da so unsere eigenen Ideen, die dahinter stehen. Aber das eigentliche Problem war, das Icon war in einem alten Brauereikeller mit sehr, sehr dicken Wänden. Wir waren da sehr lange und wir hatten nie irgendwelche Probleme mit unseren NachbarInnen. Dann wurde aber dieses Grundstück, auf dem sich unser Eingang befand, das wurde dann verkauft und dann wurden da Neubauwohnungen hingesetzt. Die waren dann direkt über unserem Eingang. Wir konnten zwar dafür sorgen, dass unser Eingang so gebaut wird, dass es nicht zu Schallübertragungen kam, also separates Fundament, separate Decke und so weiter. Nichtsdestotrotz standen dann aber unsere Gäste plötzlich vorne auf der Straße, um reinzukommen und haben sich da unterhalten. Und das hat den neu zugezogenen AnwohnerInnen verständlicherweise auch nicht gefallen. Also ich habe Verständnis dafür, dass man nicht über einem Clubeingang wohnen möchte. Ich habe nicht so richtig viel Verständnis dafür, dass, wenn da so ein Laden fast 15 Jahre ist, dass man dann unbedingt darüber Wohnungen bauen muss. Und der Vermieter war dann leider nicht erreichbar. Wir haben keine Verlängerung bekommen und dann mussten wir eben aufgeben.
Das kann man jetzt natürlich fast zehn Jahre später eben mal so erzählen, aber das muss ja damals mit unendlich viel Frust verbunden gewesen sein, wenn man da so viel Energie und Liebe in den Club investiert hat.
Wirklich richtig schlimm. Wir waren 23, als wir damit angefangen haben. Das heißt, wir sind da mehr oder weniger erwachsen geworden mit ganz vielen anderen Menschen zusammen, also mit ganz, ganz vielen Stammgästen. Es gab Leute, die sind extra in die Nähe, um die Ecke vom Icon gezogen, damit der Weg nicht so weit war. Die waren jedes Wochenende bei uns und für diese Leute waren wir eben auch das Wohnzimmer und das war aber eben auch unser Wohnzimmer. Also wir haben ja deutlich mehr Zeit in diesem Laden verbracht als bei uns zu Hause. Die allerletzte Party, die wir dann gemacht haben, das war wirklich hoch emotional. Wir haben alle geweint und dann wollten auch unsere Stammgäste nicht gehen. Die hatten dann Kerzen mit, die haben dann quasi eine Art Sitzstreik gemacht im Tanzraum. Lars und ich, wir haben zusammen die letzte Platte gespielt von Tonsteine Scherben und haben dann wirklich ganz viel geheult. Ich glaube, so im Nachgang war es auf jeden Fall ganz gut, dass uns ein halbes Jahr vorher quasi die Räume vom Gretchen so ein bisschen in den Schoß gefallen sind und wir damals ja auch schon absehen konnten, dass wir da nicht weiterkommen werden mit dem Icon. Und dann hatten wir parallel ein neues Baby und das hat so ein bisschen geholfen, die Trauer irgendwie wegzukriegen aus dem Kopf. Aber das hat wirklich richtig wehgetan, weil es aus unserer Sicht eben auch so unnötig war und ich dieses Prinzip auch einfach nicht in Ordnung finde, dass man da so Räume hat, die entwickelt und für so wahnsinnig viele Menschen wichtig ist und dann werden da einfach Wohnungen hingebaut. Also ich kann das nicht verstehen, warum man so entscheidet über die Köpfe und über die Interessen. Und da ist Berlin ja jetzt auf einem ganz guten Weg, dass es viel mehr darum geht, dass die Zivilgesellschaft an solchen Entscheidungen beteiligt wird, weil es ist ja dann am Ende auch die Zivilgesellschaft, die dann da lebt in den Kiezen, in den Kommunen und wir zivilgesellschaftlichen Menschen können vielleicht auch noch am ehesten sagen, was wir wollen und was wir brauchen.
Wobei, da ist natürlich auch ein Konflikt, ne? Also auf der einen Seite diese Freiräume, für die kämpfen sie ja auch mit der Clubkommission zum Beispiel. Freiräume, die dann diese Strahlkraft auch entfalten. Aber auf der anderen Seite eben natürlich auch dieser große Bedarf an Wohnungen. Wie kann man diesen Konflikt irgendwie auflösen oder wie lässt er sich auflösen?
Also zum einen, glaube ich, haben wir alle nichts davon, wenn man alle Freiräume einfach platt macht und dann Wohnungen hat. Das muss man braucht ja auch eine gewisse Lebensqualität. Und Berlin ist ja im Vergleich zu vielen, vielen anderen Städten weltweit wirklich eine ganz besondere Stadt, wo die Innenstädte, und wir haben ja ganz viele unterschiedliche Kieze, auch so aus der Geschichte, dass die Stadt mal geteilt war. Wir haben ja wirklich viele tolle kleine Kieze in den Innenstädten, die total belebt sind und zwar 24 Stunden rund um die Uhr. Und das macht die Stadt so besonders und deshalb kommen hier so viele Leute hin. Also Touristen auf der einen Seite, aber genau deshalb wollen ja auch so viele Menschen in dieser Stadt wohnen. Das heißt, das muss man aus meiner Sicht unbedingt im Auge behalten, weil wenn man das killt, dann ist auch das Argument weg. Und die gerade so diese Kreativität, diesen Esprit, den die Stadt hat, die Nacht gehört für Berlin total zur DNA. Das ist abgesehen eben auch ein Wirtschaftsfaktor, aber es ist eben auch so das, was so dieses Gefühl dieser Stadt ausmacht, was alle Menschen und alle anderen Städte weltweit so bewundern. Und deswegen muss man das unbedingt erhalten. Und da gibt es auf jeden Fall Mittel und Wege. Erstens, dass man überhaupt darüber nachdenkt und nicht einfach irgendwo drüber hinweg entscheidet, dass man die Zivilgesellschaft mit einbezieht bei solchen Dingen und dass man eben abwägt, dass man aber auch zum Beispiel schlau baut. Dafür muss man aber in den Diskurs gehen und dafür muss man eben auch die Argumente des jeweils anderen anhören und mitdenken. Und aber gehen tut das aus meiner Sicht auf jeden Fall. Vielleicht dauert es einen Tick länger, aber wir haben dann hinterher wenigstens etwas, wo wir uns alle wohlfühlen und was dann auch vielleicht gerecht ist gesellschaftlich.
Von der Bankkauffrau zur erfolgreichen Clubbetreiberin und treibenden Kraft in der Berliner Partyszene. Pamela Schobes hat uns heute Vormittag hier ihre Geschichte erzählt. Mittlerweile ist sie seit 25 Jahren, wenn ich richtig gerechnet habe, im Berliner Clubgeschehen aktiv und prägt das mit. Was ich mich da gefragt habe, gibt es da sowas wie eine Halbwertszeit? Also normalerweise sind es ja tatsächlich dann eher die jüngeren Menschen, die weggehen. Wird man als Clubbetreiberin, Clubbetreiber irgendwann zu alt?
Glaube ich nicht. Also wenn man das wirklich liebt und mit einer Passion macht, dann geht es. Und unser Publikum ist auch bis hoch in die 80er bei unseren Konzerten. Auch das ist Club.
Das heißt, man wird auch fürs Clubbing im Prinzip nicht so alt.
Ich glaube, wenn man das lebt und liebt und einfach diese Atmosphäre braucht, dann gibt es da keine Altersgrenze.
Was ich mir trotzdem schwierig vorstelle, immer wieder den Zeitgeist zu treffen, der ändert sich natürlich auch. Und vielleicht ist man ja auch nicht irgendwann mehr bereit, da jede Veränderung mitzumachen oder der gerecht zu werden.
Das ist bei uns relativ einfach und klar, dadurch, dass Lars, also mein Partner, sich um das Booking kümmert und wirklich Musik liebt und lebt, eine riesige Plattensammlung hat und immer ganz offen ist für alles, was so passiert, findet der natürlich total viel. Und dadurch, dass wir eben auch programmatisch so furchtbar offen sind und eben so viele unterschiedliche Publika auch haben, befruchten wir uns sozusagen immer gegenseitig.
Und wir haben ja heute Vormittag auch gelernt, Clubs sorgen mit dafür, dass man selbst auch als Besucherin und Besucher offen bleibt.
Auf jeden Fall. Und ich finde das wirklich, gerade auch so mit dem Rechtsruck in der Bevölkerung und dieser Neiddebatte, die es gibt, finde ich das wirklich total wichtig, dass es die Möglichkeit gibt, dass ganz viele unterschiedliche Menschen aufeinandertreffen und so ein Freiheitsgefühl gemeinsam entwickeln.
Also wenn Sie jetzt sagen, ich würde mir das gerne mit dem Club von Pamela Schobes auch mal angucken, wenn Sie das nächste Mal in Berlin sind, schauen Sie doch einfach mal im Gretchen vorbei. Ich hoffe, irgendwann, vielleicht sogar in diesem Jahr, wird das alles wieder problemlos möglich sein. Danke auf jeden Fall für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht.